Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge. Laut dem Statistischen Bundesamt arbeiten in Deutschland 23,5% regelmäßig von zu Hause. Bei den Akademikern und Führungskräften sogar 40-49%. Und wenn man die Menschen mal befragt, wie sie gerne arbeiten wollen, dann sagen 60%, dass sie gerne hybrid arbeiten möchten, 30% wollen nur von zu Hause aus arbeiten und weniger als 10% nur im Büro. So die Ergebnisse einer Gallup-Befragung. Und gerade zu der Frage, warum jemand nur von zu Hause aus arbeiten will, gibt's ja sehr viele nicht immer ganz wohl gemeinte Spekulationen. Um damit vielleicht ein bisschen aufzuräumen, widmen wir diese Folge dem Thema Motivation, wie sie in uns entsteht und womit sie in Wirklichkeit was zu tun hat. Und jetzt endlich kann ich wieder Toni, meine Podcast-Komplizin, begrüßen für eine gemeinsame Folge. Ich freue mich tierisch. Und Toni, welche Gedanken gehen dir denn bei dem Thema Remote-Arbeit oder Office-Diskussion durch den Kopf?
Ja, hi Simone. Ich bin auch total on fire, freue mich sehr. Und ja, sehr, sehr spannendes und immer wieder hochaktuelles Thema. Ich freue mich auch, das heute mit dir wieder zu beleuchten. Und ja, ich konnte mir früher Homeoffice, Remote-Arbeiten dauerhaft überhaupt nicht vorstellen. Also das war irgendwie, für mich war klar, natürlich fahre ich irgendwie immer ins Büro. Doch jetzt natürlich auch bedingt durch die Corona-Zeit, aber auch danach merke ich einfach, dass das doch auch Vorzüge für mich als Mitarbeiterin hat, als Chefin, auch für mein Team. Die sitzen ja an drei verschiedenen Standorte. Das wäre ja undenkbar, ne? Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, die müssen alle an einem Standort im Büro sein. Das würde ja irgendwie gar nicht gehen. Ja, und mir sind so Stichworte eingefallen wie Effizienz, irgendwie auch Verkehr, Arbeitsverdichtung, ne, ist ja alles auch viel mehr geworden. Würden wir das überhaupt im Büro und so weiter noch schaffen? Weil zu Hause ist man ja durchaus weniger abgelenkt. Insofern, ja, freue ich mich drauf, heute da mit dir das ein oder andere bestimmt davon auch abzugrasen.
Und ja, mir ist eben gerade eingefallen, früher kannte man das nur von so Telearbeitsplätzen oder sowas, gell? Da gab es ganz wenige Menschen im Unternehmen, die hatten so einen Telearbeitsvertrag.
Genau, und dann eigentlich auch immer 0 oder 100%. Also entweder die waren komplett weg oder man war komplett im Büro. Ne? Genau. So dieses Gemischte gab es sehr, 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 sehr selten. Richtig. Genau. Eine Frage ist mir auf jeden Fall gleich zu Beginn quasi in den Sinn gekommen, weil sie mir einfach immer wieder begegnet, nämlich, sollte man die Leute überhaupt zurück ins Büro bringen, vielleicht auch zwingen? Wie guckst du denn da drauf?
Ja, also ich glaube, wir können das natürlich nicht für alle da draußen sagen. Aber was man heute weiß, das sind im Wesentlichen zwei große Bereiche, wo es auf jeden Fall Vorteile hat, wenn die Leute gemeinsam an einem Ort sind. Und das erste ist das Thema Kreativität. Da gibt es eine Studie vom Institute of Labor Economics in Bonn. Und die haben untersucht, wie kreative Teams unter verschiedenen Arbeitsbedingungen sind. Und da haben sie 122 Zweierteams eingeteilt und haben die kreative Aufgaben lösen lassen. Also zum Beispiel, was kann man alles mit einem Alltagsgegenstand wie einem Kleiderbügel machen? Also Aufgaben, die quasi jeder lösen kann und wo jeder auch kreative Ideen zu haben kann. Und da kam jetzt bei raus, dass die Teams, die nur online gearbeitet haben, am wenigsten kreativ waren. Und die zusammen waren, die haben signifikant besser abgeschnitten. Und sogar die Teams, die einmal zusammenkamen und danach wieder online gearbeitet haben, die haben einen spürbaren Kreativitätsschub gehabt. Also es ist so, dass persönliche Begegnungen einfach, das ist ja nicht die einzige Studie dazu, aber dass die einfach zu einem Katalysator für kreatives Denken sorgen. Und der Effekt hält sogar auch noch nachhaltig an.
Ja, finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Und da muss ich jetzt an mein Team denken und da auch an unseren letzten Teamtag. Wir machen einmal im Quartal eben so einen Teamtag, wo wir wirklich alle vor Ort zusammenkommen, machen da Fachliches, Methodisches, aber auch mal klassische Teammaßnahmen. Und das letzte Mal haben wir unsere Komfortzone echt verlassen und haben ein Video gedreht, so ein Vorstellungsvideo, so ein bisschen in Stromberg.
Ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Nee, genau. Und da waren ganz viele super skeptisch und haben gesagt, so, ist nicht so mein Ding und vor der Kamera und so weiter. Und wir haben aber alle unsere Rolle gefunden. Mhm. Also der eine war dann eher Kameramann, dann Texter etc. pp. Und das hat so viel in uns ausgelöst. Und da war so eine Energie im Raum und die begleitet uns heute noch. Und das ist jetzt Wochen schon her. Ja. Aber das hat uns so auch zusammengeschweißt. Und wie gesagt, boostet uns heute auch immer noch so in der Zusammenarbeit. Und ja, sowas wäre online undenkbar gewesen. Also es, ne, da hätte man auch ein Video drehen können, aber das hätte überhaupt nicht diese Dynamik und diese Energie da tatsächlich ausgelöst. Also daher, das kann ich total bestätigen, was du gerade gesagt hast.
Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das nicht nur für solche Kreativprojekte, sondern auch für Arbeiten wie Produktentwicklung, wie Design von neuen Prozessen und so weiter und so fort genauso zutrifft.
Ja.
Und du hast jetzt was Schönes zwischen den Zeilen durchklingen lassen, nämlich auch das Miteinander. Also das weiß man eben heute auch, dass es für die psychische Gesundheit auch natürlich sehr, sehr förderlich ist, wenn man regelmäßig soziale Kontakte hat. Sagen wir, natürlich sollten die dann auch angenehm sein, das ist klar, wenn ich jetzt in einem Team bin, wo ich nur Konflikte habe, das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt gesund. Aber regelmäßig Menschen zu treffen, mit denen ich gemeinsame Interessen teile oder gemeinsam an Themen arbeiten, das ist einfach gut und ja, das fördert auch die Vertrauensbildung untereinander. Und wem es sogar gelingt, eine Freundschaft, eine Arbeitsfreundschaft zu schließen, der hat einen richtigen Puffer gegen das Thema Stress und Isolation. Da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass soziale Unterstützung am Arbeitsplatz das Risiko für Burnout deutlich senkt. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit auch nicht zu vernachlässigender Faktor. Wir wissen alle, wie das Einsamkeitsempfinden zugenommen hat.
Ja.
Ja, und dann gibt es noch so einen ganz lustigen Effekt, finde ich. Der nennt sich Social Facilitation. Das heißt, dass die bloße Präsenz von anderen schon die Motivation steigern kann. Also das Gehirn wird dann wacher und wir reagieren schneller.
Krass. Okay. Ja, aber auf jeden Fall auch die Punkte, die du vorher genannt hast, bestätige ich total. Und gerade auch in Situationen, wo es schwierig ist, wo man vielleicht irgendwie ein schwieriges Thema auf dem Tisch hat oder es einem wirklich mal nicht so gut geht, da hilft es, im Büro zu sein und mit anderen Leuten, sei es nur essen zu gehen. Und das merke ich auch, dass im Homeoffice, wenn da mir mal irgendwie was im Magen liegt, da habe ich deutlich länger dran zu kauen, als wenn ich im Büro wäre, definitiv. Ja, also absolut, absolut nachvollziehbar. Jetzt aber mal angenommen, Simone, man kommt zu dem Schluss, dass es aus den eben genannten Gründen oder vielleicht auch noch aus anderen sinnvoll ist, dass die Menschen zurück, ja, ins Büro kommen sollen, sie aber nicht mitziehen. Woran liegt das denn?
Ja, das ist ja die zentrale Frage, um die es in dieser Folge gehen soll. Die Folge heißt ja Office Unlust. Also wann empfinden denn Menschen Lust oder Unlust? Damit ist jetzt natürlich nicht die Lust im Sinne von Sexualität gemeint, sondern die Lust im Sinne von, ja, Freude, Spaß. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann hat das eben sehr viel mit unserer Neurobiologie zu tun. Und damit, dass in unserem Gehirn ein Annäherungssystem und ein Vermeidungssystem installiert sind. Das Annäherungssystem, das hat eben sehr viel mit der Ausschüttung von Glückshormonen zu tun und das Vermeidungssystem mit Stresshormonen. Bei den Glückshormonen, da ist eins ganz prominent und das wird ja heute auch sehr viel diskutiert, nämlich das Dopamin. Und das wird ausgeschüttet schon alleine, wenn wir was Angenehmes erwarten. Und bestes Beispiel dafür heute, und damit konkurriert eben die Arbeitswelt auch sehr, wenn ich einen Dopaminkick will, dann nehme ich mein Handy oder mein iPad und scroll durch YouTube oder durch andere soziale Netzwerke und dann lasse ich mich inspirieren oder ich kann über was lachen. Oder vielleicht kann ich auch jemandem laut zustimmen, weil er irgendwas schreibt, wo ich derselben Meinung bin.
Ja, oder ich bekomme einen Like oder ich bekomme eine Antwort auf meinen Beitrag. Ne, diese ganzen Sachen, ja.
Genau. Und das Büro kann also ein Anreizort sein, wenn wir das mit einer positiven Erfahrung verbinden oder die eben erwarten. Also wie zum Beispiel inspirierende Gespräche oder eine kreative Energie oder einfach in Anführungszeichen die soziale Verbundenheit. Die zweiten Glückshormone, die es so gibt, sind Opioide, zum Beispiel die Endorphine. Das ist jetzt Wohlgefühl während dem Erleben. Also jetzt zum Beispiel ein gelungenes Brainstorming oder man löst was, man knackt eine Nuss zusammen. Da gibt es einen richtigen Endorphinschub und das ist einfach schön. Und dann werden wir total zufrieden und wollen das auch wieder haben.
Kenne ich sogar auch. Also dieses Gefühl, wie du sagst, wenn man gemeinsam was gelöst hat oder jetzt irgendwie auch weiß, in welche Richtung man vielleicht laufen möchte. Ja, wie sich das wirklich anfühlt.
So und der High-Five-Moment genau, sozusagen.
Genau. Ne? So genau. Total positiv und dann fährt man auch ganz anders heim. Das ja. Kenne ich tatsächlich auch.
Ja, genau. Und dann grübelt man auch nicht mehr über irgendwas nach, sondern man ist einfach zufrieden. Und ein weiteres ganz wichtiges Glückshormon ist ja das Oxytocin. Das ist das Bindungshormon. Und das kann eben, wenn ich mich mit jemandem wohlfühle, bei einer Face-to-Face-Begegnung, auch bei der gemeinsamen Arbeit und auch beim Lachen kann das ausgeschüttet werden. Und das ist natürlich dann auch ein Geborgenheitsgefühl. Und das kann ein Videocall einfach nicht im gleichen Maß auslösen.
Mhm. Zumindest, wenn man auch die Basis nicht hat, ne? Und es funktioniert dann auch nicht nur mit dem Videocall. Okay, das waren jetzt alles positive Gefühle, die du uns eben da erklärt hast. Und ich habe ja vorhin schon gehört, wir vermeiden die negativen. Und die, vermute ich mal, spielen jetzt bei dem Unwillen, ins Büro zu gehen, eine wichtige Rolle, oder?
Ja, klar. Da gibt es noch so eine andere Familie von Hormonen, nämlich die Stresshormone. Mhm. Cortisol und Adrenalin. Das ist ja, glaube ich, das kann sich jeder vorstellen, wann er sich gestresst fühlt. Und auch, wie viel mehr gestresst er sich fühlt, wenn er ins Büro erstmal anreisen muss, zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass es im Büro zu Cortisolausschüttungen kommt, wenn ich zum Beispiel Konflikte habe, wenn ich eine sehr unruhige Arbeitsumgebung habe und vielleicht jemand bin, der sehr viel Ruhe braucht, oder wenn ich kontrolliert werde oder permanent abgelenkt werde. Das sind eben die Situationen, die wir gerne vermeiden wollen, weil das nicht so angenehm ist.
Und das merke ich zum Beispiel auch bei mir, dass ich das nicht mehr so gewohnt bin, dieses jeden Tag auf der Autobahn irgendwie auch unterwegs zu sein. Und da merke ich auch direkt, dass ich mich auf meinen nächsten Homeoffice-Tag schon wieder freue, weil ich weiß, morgens hast du es nicht.
Ja, da fällt mir von mir auch ein Beispiel ein. Lass und hören. Zwar, nachdem wir in der Pandemie ja alle auf einen Schlag plötzlich zu Hause waren. Und nach ein paar Monaten hieß es dann wieder, wir sollen einen Tag oder zwei ins Büro kommen. Da war das alleine schon Stress, wieder diese Badroutine morgens.
Stimmt.
Ich habe im Bad viel länger gebraucht. Und das hat mich auch total gestresst.
Ja.
Und ja, das ist schon nachvollziehbar. Wenn ich dann ins Büro gefahren bin und die Leute, mit denen ich normalerweise enger zusammengearbeitet, waren vielleicht gar nicht da, dann hat sich das für mein Belohnungs- und Vermeidungssystem überhaupt nicht gelohnt. Also hatte ich eigentlich nur Frust, saß da auch noch alleine, ohne die eigene Kaffeemaschine und bin dann abends wieder heimgefahren. Das war total sinnlos.
Und auch wirklich dieses Thema von, wie effizient bin ich am Tag? Weil jetzt im Homeoffice beispielsweise, da sitze ich dann auch manchmal um 7, 7.30 Uhr am Rechner, weil einfach die Fahrt wegfällt.
Ja. Ja.
Und das stresst mich dann auch wieder, wenn ich dann weiß, na, ich bin dann jetzt am nächsten Tag erst um 8 oder 8.30 Uhr im Büro. Na, dann weiß ich schon mal, die Stunde quasi war für umme.
Ja, und wenn man jetzt auf Freiwilligkeit setzt oder setzen muss als Unternehmen, weil es vielleicht auch keine Regeln gibt, da muss man sich weniger Gedanken darüber machen, vermeintlich. Aber wenn ich auf die Freiwilligkeit setze, dann lohnt es sich wirklich, sich Gedanken darüber zu machen, wie ich eine vernünftige Balance zwischen diesen angenehmen Gefühlen und Situationen schaffe und dem Stress, der ist ja nicht zu vermeiden, der gehört ja zum Leben dazu, das ist gar keine Frage. Aber wir sind eben auch Stressvermeider. Das ist eben, es gehört auch zum Leben dazu und zum Menschsein.
Ja, nun sind wir beide ja in einer Zeit auch sozialisiert worden, wo dem Arbeitgeber, man muss sagen, die privaten Verpflichtungen eher so gar nicht interessiert hat. Also wenn ich zum Beispiel an meine Ausbildung denke, die ein paar Jahrzehnte zurückliegt, da war das nie Thema. Hat sich ja glücklicherweise schon deutlich geändert und ändert sich irgendwie auch immer noch. Wie schaust du da drauf oder was würdest du Menschen antworten, die immer noch sagen, naja, das interessiert mich aber nicht oder das tut jetzt nichts zur Sache, was demjenigen privat so beschäftigt?
Ja, da würde ich sagen, das kann man so sehen. aber ich gehe jetzt immer erstmal davon aus, dass eine Führungskraft das Ziel hat, Motivation und Leistung so hoch wie möglich zu halten. Und da ist es einfach nicht mehr zeitgemäß zu sagen, es ist mir egal. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter habe, die kleine Kinder haben und Fahrzeiten oder Betreuungszeiten jonglieren müssen oder andere, die sich vielleicht um ältere Angehörige kümmern in irgendeiner Form. Oder auch wenn ich weiß, da hat jemand von den Fahrtwegen oder der Infrastruktur besondere Herausforderungen. Warum soll mir das egal sein? Warum soll ich das fördern, dass das Gehirn quasi das Büro mit Stress koppelt? Oder auch die, ja, das klingt so lächerlich, dieses Thema mit der Parksituation. Wenn ich mit dem Auto anreise, ist kein Parkplatz vor Ort. Mhm. Natürlich ist das Stress. Natürlich kann ich sagen, das ist ein privates Problem. Und geht ja hier nicht darum, dass der Arbeitgeber das dann bezahlen soll als Arbeitszeit. Es geht darum, dass er Verständnis hat, wenn dann jemand mal später kommt oder früher geht oder vielleicht auch mal nur einen halben Tag vor Ort ist und den anderen halben Tag vielleicht im Homeoffice macht. Und ich denke, das beobachte ich zumindest so, es gibt Arbeitgeber, wo da wenig entgegenkommen ist, aber es ist schon sehr verbreitet, dass man da heute mehr Rücksicht drauf nimmt.
Und guter Punkt, was du eben gesagt hast, also gerade auch mit dem Rücksicht drauf nehmen oder Verständnis für die Arbeitszeiten auch haben. Und Das bringt ja das Homeoffice auch mit sich, dass das total super ist, dass ich sagen kann, ich weiß, dass ab 3 immer Stau ist, ich fahre nach der Mittagspause heim und arbeite dann zu Hause noch. Ist doch super für beide. Also Da gibt es ja auch überhaupt keinen Grund, dann da auf irgendwie 9-to-5 musste im Office sein, dann irgendwie zu bestehen.
Ja. Genau, und es ist ja oft auch so, dass die Leute von sich aus sogar sagen, oh Mann, heute war es so heiß, ich war tagsüber nicht so richtig produktiv, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich habe mich lieber abends um 9 nochmal eine Stunde hingesetzt. Ja. Da profitieren ja beide Seiten.
Ja, das stimmt. Dann, Simone, würde ich doch aber vorschlagen, lass uns jetzt mal konkret werden. Nämlich, welche Maßnahmen empfiehlst du denn, damit die Leute ja mehr Lust haben, ins Büro zu kommen? Bisschen was haben wir ja gerade schon angerissen.
Jetzt fragst du mich nach Maßnahmen. Ich meine, wer den Podcast schon eine Weile hört, weiß ja, dass ich nicht so Freundin von How-Tos vor allem bin. Weil das können wir jetzt hier aus dem Podcast-Studio einfach auch nicht sagen, ne, was jetzt da so die beste Lösung ist. Und das ist das, die Folge soll eigentlich dafür plädieren, dass man sich selbst ein bisschen die Mühe macht und sich fragt, was löst denn Lust und was löst Unlust nach dem, was wir eben besprochen haben, aus. Und los geht das Ganze aber mit dem Auseinandersetzen mit sich selbst. Nicht, weil ich irgendwo in der Zeitung gelesen habe, dass die Leute innovativer sind, wenn sie zusammenarbeiten, sondern mich mal in der Tiefe damit auseinandersetze, was ist mir da eigentlich wichtig und warum? Und da kann ich nur schon mal sagen, wenn es Kostenkontrolle oder Misstrauen ist, die mich dazu bewegen, die Leute zurück ins Büro zu zwingen, dann lieber die Finger davon lassen, falls es mir wichtig ist, dass die Leute motiviert und engagiert sind. Und dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, eine offene Kultur zu etablieren. Also heißt, die Leute dürfen sagen, was bei ihnen los ist, ohne da Nachteile zu befürchten. Und eben dann auch rausfinden, was die Hürde für jeden Einzelnen sein mag. Also wir haben ja eben gehört, eingangs habe ich es gesagt, 60% wollen ja hybrid arbeiten. Und 10% etwa knapp 10% wollen ja auch 100% im Büro arbeiten. Also wir reden ja eigentlich nur von den 30%, die sagen, nee, also ich will nur remote arbeiten. Und dann sollte man das Büro und die Arbeit an sich so gestalten, dass halt eben, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, möglichst viele High-Five-Momente entstehen können. Und es darf auch eben die positiven Gefühle von verschiedenen Typen unterstützen. Also sprich, jetzt ein Großraumbüro, wo es sehr laut ist, wenn ich alle da reinstecke, oder ich stecke alle irgendwie in Ruhezonen, da werde ich immer jeweils die andere Hälfte verlieren und für die halt eben ja das Stresssystem quasi überstrapazieren. Und der dritte allerwichtigste Aspekt ist, und der spielt nicht nur hier eine Rolle, ist, die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie als Mensch gesehen werden und dass es auch wichtig ist, was sie machen. Das heißt, wenn ich jetzt jemand sage, du musst 1, 2, 3 Tage im Büro sein und er kommt dann fleißig und es kriegt kein Mensch mit, das ist sowas von sinnlos für alle Beteiligten. Also das heißt, wenn jemand kommt und da passiert was, dann sollte ich das auch würdigen, also die Inhalte. Ich sollte mich vielleicht auch mal in einem Meeting kurz sehen lassen. Es ist also ganz wichtig, dass die Leute insgesamt das Gefühl haben, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten. Und dann noch so ein anderer Aspekt, den sehe ich natürlich bei Remote-Arbeit als Gefahr. Wenn man jetzt in einem Team immer mal Projektarbeit hat, dann sollte man schon darauf achten, dass auch jeder Mitarbeiter immer mal die Chance hat, in einem Projekt mitzuwirken. Und nicht nur die sich melden. Weil das ist eben immer die Chance, auch beizutragen.
Chance beziehungsweise eben auch Gefahr, ne, dass man auch Leute übersieht. Also dass
ganz
man
genau.
da wirklich genau auch hinguckt als Führungskraft.
In den Zeiten dürfen die Leute nie das Gefühl haben, es ist eigentlich völlig egal, ob ich das jetzt hier mache oder jemand anderes.
Ja. Ja, Simone, ich habe auch schon wieder für mich fleißig Takeaways gesammelt.
Sehr schön, oh, bin ich gespannt. Lass mal hören.
Ja, nämlich, dass Motivation entsteht, wenn das Gehirn das Büro eben mit positiven Gefühlen koppelt und nicht mit Pflicht oder mit extra Stress oder eben diesen dann negativen Gefühlen, die ich da verspüre. Und da fand ich eben gut, was du auch gesagt hast, wirklich bewusst diese positiven Begegnungen ermöglichen und auch zulassen. Also dann auch nicht wundern, das erlebe ich leider manchmal auch, dann wird sich gewundert, warum Leute da jetzt eine Viertelstunde miteinander erzählen. Ja, wunderbar, lass sie doch bitte erzählen.
Super, genau.
Ja? Also jetzt sind sie dann mal im Büro und dann wird komisch geguckt, wenn sie sich irgendwie mal über was
oder
nicht Büro oder keinen Bürokontext austauschen.
Ja, im schlimmsten Fall, wenn gelacht wird. Ja.
Genau, genau. Also das ist so mein erster Punkt, den ich mitnehme. Und was ich auch gut fand, das hast du auch gesagt, dass Führungskräfte sich nicht fragen sollen, wie ich die Leute zurückbekomme, sondern was macht es wirklich attraktiv im Büro und was ist mir auch wichtig und auch das offen zu kommunizieren. Und ja, was kann ich auch als Chef ermöglichen? Und damit meine ich jetzt nicht den klassischen Obstkorb oder ich stelle Wasser zur Verfügung, ne, sondern wie mache ich es als Chef den Leuten auch ja schmackhaft? Was kann ich, wie gesagt, dazu beitragen? Weil das haben wir ja auch schon gelernt, Druck war schon immer ein schlechter Ratgeber. Also Zwang und Druck und Vorgaben, aus der Zeit sind wir eigentlich raus, hoffe ich.
Kann man nur hoffen.
Ja, genau. Und was mir tatsächlich im Laufe jetzt der Folge ja auch noch stärker, glaube ich, klar wurde tatsächlich, dass der Mehrwert spürbar für die Menschen sein muss. Also dass, wenn sie ins Büro kommen, das hattest du jetzt eben zuletzt gesagt, dass man es auch merkt. Und das beobachte ich tatsächlich noch, dass entweder alle in Teams-Calls sitzen, ne, dann ist es auch irgendwie so, wo man sich dann oft denkt, na, das hätte ich auch zu Hause haben können. Oder, das finde ich ganz schlimm, fand ich früher auch schon schlimm, aber jetzt noch schlimmer, wenn die Bürotüren alle zu sind.
Oh ja.
Ja, also dann sitzt man alleine vielleicht sogar in seinem, ich möchte jetzt nicht sagen Großraumbüro, aber größeren Büro mit mehreren Plätzen und sitzt da zufällig, wie gesagt, allein und dann ist irgendwie die Tür zu. Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich auch keine sozialen Kontakte habe, weil woher sollen die Leute dann auch wissen, dass ich da bin? Also da die Tür auch mal auflassen, bewusst Raum für Interaktionen geben. Ich glaube, das ist einfach noch wichtiger als früher auf allen Hierarchieebenen, von Mitarbeiter bis zu allen Chefstufen.
Sehr schön, Toni. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns, wenn ihr was mitnehmen konntet, wenn vielleicht ein Perspektivwechsel oder eine Idee dabei war. Und wir freuen uns sehr auf euch in der nächsten Folge. Eure Simone
und die Toni.
Das war Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge.